Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
In der heutigen Folge geht es um Burnout. Wir widmen uns dem Thema ein zweites Mal und schauen uns an, was man tun kann, wenn es bereits soweit ist.
Mein Name ist Stefan Lauer. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit Qigong, mit Meditation und chinesischer Medizin und wende das auch an in meiner Praxis, um Menschen dabei zu unterstützen, in ein gesundes und auch glückliches Leben zu kommen.
Ich bin Veronika Kalivoda, Diplomsoziologin, und das Qigong begleitet mich seit 2017. Stefan, heute das ernste Thema nochmal aufgegriffen, wenn die Diagnose bereits da ist, Burnout, oder eben vermutet wird. Was ist zu tun?
Also wenn es mal so weit ist mit dieser Erschöpfung, mit diesem Ausgebranntsein, dass man wirklich nicht mehr fähig ist, was zu machen, wenn man dann auch arbeitsunfähig wird, krankgeschrieben wird, meistens auch über längere Zeit, dann ist es schon sehr wichtig, dass wir wirklich etwas tun. Also dann sollten wir auch jetzt nicht einfach nur auf zum Beispiel Qigong und Meditation oder Alternativmedizin setzen, sondern es auch medizinisch abklären lassen. Das finde ich ganz wichtig, damit man auch sieht, ob es nicht einen körperlichen Zusammenhang hat, der irgendwie vielleicht noch was Organisches ist oder so. Also das muss man auf jeden Fall abklären. Und sich, wenn es dann wirklich so weit ist, dass es sehr weit fortgeschritten ist, dass man dann auch psychologische Unterstützung sucht. Von hier Fachleuten. Am besten natürlich Fachleute, die offen sind für Alternativmedizin, für Qigong und solche Dinge. Da gibt es ja mittlerweile auch einige. Aber egal, was da ist, wir müssen auf jeden Fall hier mal einen Stopp, die Reißleine ziehen sozusagen. Also hier geht es dann nicht mehr, wie wir letztes Mal gesagt haben, oder um gar nicht erst da reinzukommen, viele Pausen in den Alltag reinbringen und so ein bisschen mehr Energie tanken, sondern hier geht es wirklich darum, dann einen längeren Stopp zu machen. Ohne das geht es dann nicht mehr. Viele, die dann das wirklich auch die medizinische Diagnose haben, von der Ärztin, vom Arzt, die gehen dann auch in eine Kur oft. Oft sind die Plätze nicht so, muss man lange warten, aber doch viele gehen dann, weiß ich was, 4 Wochen, 6 Wochen in eine Kur. Und da gibt es übrigens auch mittlerweile recht viele, die ich kenne, die auch Qigong anbieten. Das ist sehr gut. Und ähnliche Sachen, Meditation. Aber gerade Qigong mit der Kombination von locker Bewegung oft und Atem und Energiearbeit, Bewusstsein ist sehr, sehr hilfreich dafür. Und wenn wir das nicht haben, also wenn wir jetzt noch nicht eine medizinische Diagnose in die Richtung haben, aber trotzdem merken, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt wirklich eine längere Pause machen, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nicht mehr funktionieren, dann empfiehlt es sich auch, eine längere Auszeit wirklich zu nehmen. Also nicht einfach wieder in den Trott zu gehen, sondern sich vielleicht in einen Qigong-Kurs, der 2 oder 4 Wochen dauert, irgendwo so ein Retreat einzuschreiben oder auch selbst wohin zu gehen, was immer ein bisschen das Risiko enthält natürlich, dass wir dann wieder in die gleichen Muster kommen. Also es ist gut, was Aktives zu tun. Aktiv, was nicht zu anstrengend ist. Ne? Mhm. Aber so, weiß ich was, es ist auch sehr gut zu spazieren, aber wir sollten dann nicht extremen Sport machen oder sowas. Mhm. Nicht irgendwelche Bergmarathons anfangen zu machen oder so. Aber ja, wandern gehen oder so, aber sehr locker wäre dann vielleicht auch was Gutes. Wie gesagt, wenn wir noch nicht so weit sind, dass es wirklich eine medizinische Diagnose ist, dass der Arzt uns sozusagen einweist. Wirklich auszusteigen und auch nicht halt zu schauen, dass wir nicht in die Muster reinkommen, die alten wieder. Das geht ja sehr schnell, vor allem auch mit halt unseren sozialen Medien und überhaupt den digitalen Geräten. Also mittlerweile spricht man ja auch davon, dass es tatsächlich, vor allem kennt man das bei jungen Leuten, aber es kann auch sonst sein, dass es Burnouts gibt, die hauptsächlich durch soziale Medien ausgelöst werden. Und
die Überflutung von Informationen.
Genau, und das ständige sich damit beschäftigen und so. Und das ist etwas, das sehr oft einhergeht. Also viele Leute, die in das reinkommen, haben das, auch wenn das nicht das Hauptthema ist, ist es etwas, was immer wieder schauen und so weiter und kommunizieren und in diesen Austausch. Und das ist zum Beispiel dann, finde ich, auch sehr wichtig, dort einen Stopp zu machen. Mhm. Entweder sich halt ganz zu entsagendes Moment, so populäre oder zumindest in aller Munde liegende digitale Detox zu machen. Also wirklich mal Stopp zu sagen oder halt sich wirklich, wenn man das kann, einfach ein relativ strenges Regime da zu machen. Zum Beispiel einfach nur einmal am Tag die Mails anschauen und den Rest einfach weglassen und solche Sachen.
Also den Alltag wirklich ganz kritisch zu beäugen und sich zu fragen, wie starte ich in meinen Tag, wie schreite ich durch meinen Tag, wo gibt es Momente, wo ich auflade, wo gibt es Momente, wo ich mich überfordere. Also so die eigene Programmierung im Alltäglichen auch ein bisschen kritisch anzuschauen und zu sagen, okay, was, wie laufe ich denn eigentlich, oder?
Genau. Also und hier ist es wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass zuerst geht es wirklich mal darum, einen Ganzstopp einzulegen. Also eben in eine Kur zu gehen, in eine Therapie, die länger ist, irgendwo stationär, irgendwie, es gibt viele Kliniken oder so, auch Resorts, die sich sozusagen ein bisschen auf das spezialisiert haben. Es ist ja so ein großes Thema und da gibt es wirklich auch sehr gute Orte, dass wir da wohin gehen oder halt auch selbst sowas organisieren, das ist nicht unbedingt medizinisch ist. Wie gesagt, wenn noch nicht so eine medizinische Diagnose da ist, wo das dringend empfohlen wird, in eine Klinik zu gehen. Und aber dann, also ich habe relativ viele Leute erlebt, auch bei mir in der Praxis, die dann so weit kamen und dann vielleicht nachher zu mir kamen oder schon vorher mal da waren. Und dann ist es auch noch nicht vorbei. Also das dauert meistens sehr lange, bis es wirklich wieder gut ist. Und diese Zeit muss man sich nehmen. Also ich komme dann, ja, ich habe dann Leute erlebt, die waren 3 Wochen in der Klinik oder auch länger, 6 Wochen. Und nachher hatten sie selbst gar noch nicht das Gefühl, dass es viel besser ist. Das trügt dann, das hat sehr viel genützt. Aber trotzdem, man ist noch nicht raus. Mhm. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Dann geht es darum, halt weiter in dem zu bleiben und eben noch nicht wieder in den gleichen Trott reinzugehen. Man ist dann meistens noch nicht gesund geschrieben, also immer noch krank geschrieben. Das heißt, man arbeitet noch nicht. Und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man, wenn man zu Hause ist, dann wieder in trotzdem erschöpfenden Trott, eben sprich zum Beispiel soziale Medien reingeht, dass man zu Hause rumhängt und viel an den Geräten rum ist und diskutiert. Und da wäre es dann wichtig, da dann halt sich einen Plan zu machen, was man macht, dass man jeden Tag gute Sachen macht. Also ich denke, diese Zeit nachher, wenn wir jetzt in so eine Kur gehen, da sind wir meistens sehr gut begleitet. Und haben auch ein Programm. Aber dann, wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann wäre es wichtig, dann wirklich zu schauen, wie baue ich das wieder auf? Und mir ein bisschen Programm zu machen, weiß ich was, jeden Tag einen längeren Spaziergang oder 2-mal einen längeren Spaziergang, jeden Tag viel Qigong und Meditation machen. Aber auch das mit so einer gewissen Lockerheit. Also nicht dieses, auch dort nicht mit dieser Sportler-Leistungsenergie rangehen, sondern eben ja, eher die Ruhe und die Stille suchen in allem, was wir machen. Mhm. Im Spazieren, im Qigong, die Ruhe, die Stille finden und nicht die Leistung. Nicht, ich muss jetzt diese und diese Übung 100-mal perfekt machen, sondern nein, ich darf die Stille finden, ich darf die Entspannung finden. Ich darf runterkommen und den Atem spüren.
Und trotzdem ist wahrscheinlich immer wieder dieser Druck im Nacken. Ich muss wieder zurückfinden. Ich muss wieder zurück in meinen Beruf. Ich muss wieder zu meiner Kraft kommen, zu meiner Energie kommen. Also das werden ja die Leute nicht einfach ablegen können und sich sagen, ich habe jetzt eine bewusste Pause und egal wann es zurückgeht, wie geht man mit diesem Druck um? Und ja, was ist das Gefährliche dran? Ich denke mir, wenn man die Diagnose Burnout schon hat und dann während der Gesundungsphase diesen Druck spürt, trotzdem wieder zurückkommen zu müssen, wohin auch immer, auch wenn, ja, das ist, glaube ich, eine ernstzunehmende Situation, oder? So wie ich es verstanden habe, ist das Krankheitsbild wirklich ernst zu nehmen.
Auf jeden Fall. Und so eine Krise, die ist ja immer auch eine Chance. Und ich finde es auch wichtig, das so zu sehen. Also so ein Einschnitt ist irgendwo, unser Körper sagt uns, jetzt musst du was ändern, du kannst was ändern, du darfst. Vorher war man vielleicht so stark in der Mühle drin, dass man nichts ändern konnte. Oder ja, es war ihm einfach nicht möglich in der Situation. Auch wenn es von außen gesehen sagt man vielleicht, das wäre möglich gewesen oder so. Aber das hilft einem ja nichts, wenn es subjektiv für einen selber nicht möglich ist. Man kommt nicht raus. Also es war es nicht möglich. Und so ein Einschnitt ist dann halt wirklich auch ein wirklich sozusagen der Notstopp des Körpers, den der Körper zieht und sagt, stopp, 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 sonst geht's nicht mehr. Und ich denke, das als Chance zu sehen, ist dann auch ganz wichtig. Also natürlich kommen diese, das erlebe ich dann auch bei Klientinnen und Klienten, die dann sagen, ja, also die dann sehr viel Sorgen haben, wie geht's jetzt weiter? Oft sind es natürlich Leute, die vorher sehr viel geleistet haben, wenn es mit der Arbeit zu tun hat, das ist nicht nur das, aber ich begegne sehr oft denen, die dann auch auf einem entsprechend hohen Niveau vielleicht auch gelebt haben und dann plötzlich finanzielle Sorgen haben. Wie kann ich jetzt, weiß ich was, weiter das Haus abzahlen, die Autos, die Familie ernähren,
den hohen Lebensstandard halten.
Genau, ne? Wie kann ich das, ja, und manchmal ist es ja dann gar nicht mehr nur Luxus, sondern ist es wirklich halt etwas, was, wo man so reinwächst über die Jahre und dann wird es einfach sehr teuer. Man hat ein Haus, das ein bisschen was kostet, man wohnt auswärts und muss halt mit, wenn man jetzt eine Familie ist, man braucht zwei Autos, oder? Aber man hat dann vielleicht auch einen Job, wo irgendwie erwartet wird, dass man da ein repräsentatives Auto hat, also da kann man nicht irgendwie wie ich mit in einer uralten Karre rumfahren, oder? Sondern da braucht man dann irgendwie so was Repräsentatives. Und das ist natürlich dort sich zu überlegen, in der man war dann vielleicht 10, 20 Jahre, 30 Jahre in diesem Trott drin oder in dieser Schlaufe drin und diesen Einbruch wirklich als Chance zu sehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht einfach zu sagen, das ist jetzt schlimm, ich möchte alles wieder so zurückhaben. Weil dann wird alles auch wieder zurückkommen. Und es gibt ja diese Albert Einstein zugeschriebene Zitat, dass die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Oder? Und das ist genau das. Also wenn wir halt wieder ins Gleiche reinkommen, wird auch wieder das Gleiche geschehen. Und die Chance wäre dort, sich zu überlegen, was kann ich denn mehr machen, was mir mehr entspricht? Wie kann ich aus diesem alten Muster aussteigen, das ja gar nicht meinem Bedürfnis entspricht? Sonst würde es mich ja nicht so krank machen. Also ich erlebe viele Leute, die sehr viel machen, die kaum Freizeit haben, aber die machen etwas, was ihrer Leidenschaft entspricht. Und die kommen nicht in Burnout, die sind auch müde manchmal, aber die kommen nicht, weil es etwas ist, was ihr Herz erfüllt, was sie wirklich glücklich macht. Und ich kann da auch von mir sprechen, ich hatte Zeiten, wo ich unglaublich viel gemacht habe und dann auch manchmal platt war ein paar Tage, aber ich bin nicht in dieses reingekommen, weil es etwas war, es war zwar sehr viel und ist sehr viel immer noch manchmal, aber es ist etwas, was mich glücklich macht und was mich erfüllt und was ich tief drin spüre, ist das Richtige für mich. Und ich glaube, das zu finden, ist dann auch wichtig.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber da kommt also noch dieser Aspekt mit hinzu, vielleicht das Gefühl des eigenen Scheiterns oder nicht genug zu sein dafür, was ich mir vorgenommen habe, was es psychisch ja nochmal zusätzlich belastet, diese Situation, dass es mir eh nicht gut geht, dass ich kraftlos bin und dann noch vielleicht das Ergebnis vor mir habe, ich habe mich verlaufen, ich bin da in der Sackgasse und ich bin gescheitert. Das kommt ja nochmal hinzu, wo man draufschauen muss und sich aufpöppelt. Aber was ich auch wichtig finde, ist, was ich immer wieder raushöre, ist, es ist eine absolute Alarmstufe rot. Also was so im Alltag, der hat Burnout, ja, der wird sich schon wieder erholen. Also aufpassen, oder? Ist ja, gefragt. Total, total. Alarmstufe rot. Burnout ist Alarmstufe rot.
Wirklich, also wenn es so wirklich die medizinische Diagnose ist und wenn ich wirklich krank geschrieben bin und nicht einfach nur ein paar Tage, sondern Wochen und oft sind es Monate, wo die Leute krank geschrieben sind, dann ist es wirklich etwas, wo wir dringend was machen müssen und wirklich auch was ändern müssen, weil wenn wir nachher in den gleichen Trott wieder reinkommen, ich habe das ein paar Mal erlebt, dann kann es sehr gefährlich werden. Ein zweiter Burnout, da erholen sich viele Leute nicht mehr. Ich habe viele Leute erlebt, die sich gut von einem ersten Burnout erholen konnten. Ich habe aber auch Menschen erlebt, die die in den zweiten reingekommen sind, zum Teil, weiß ich was, 15 Jahre später oder 10 Jahre später.
Wieder ganz schleichend.
Ja, genau. So langsam waren sie wieder in genau gleichen Muster drin und dann war es wieder da und der war dann nochmal sehr viel schlimmer. Und ich denke, dort ist es wichtig zu schauen, dass wir nicht in das reinkommen. Und es ist manchmal auch schwierig. Also du hast vorhin das angesprochen, dass es so mit den eigenen Ansprüchen dann auch kollidiert. Dass man dann sagt, oh, ich habe versagt. Und ich denke, dort ist halt, das ist ein tiefer Prozess. Das ist nicht einfach so schnell gemacht. Ja, du musst halt einfach zufrieden sein mit dem, was du hast, blablabla. Das sind manchmal so Ratschläge, was einem die Leute geben, die bringen nicht nur nichts, die bringen oft genau das Gegenteil. Mhm. Weil wir, das sind ja oft frühkindliche Prägungen, die wir haben, anerzogen, gelernt, das sitzt ganz tief drin, ich muss leisten, um was wert zu sein. Und das müssen wir halt wirklich anschauen. Und hier ist natürlich wirklich auch eine gute Psychotherapie oder so angesagt. Also ich würde hier überhaupt nicht sagen, komm einfach ins Qigong und dann ist alles gut. Da geht es wirklich darum, das anzuschauen, zu sehen, was ist eigentlich die Ursache für diese Prägung und kann ich da in was anderes reinkommen? Das ist ein langer Prozess, und man muss dann auch schauen, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Beispiel vor Augen von einer Klientin, die das ganz stark hat, also die jetzt irgendwo drin ist und sagt, okay, ich muss mein Leben ändern und die hat jetzt auch wirklich ihr Leben geändert. Also ist aus einer sehr nicht guten Beziehung rausgegangen, die sowieso schon lange nicht mehr stimmig war, ist jetzt in einer ganz anderen Beziehung, also das Medizinische ist jetzt schon ein Jahr her, aber ist noch nicht wirklich gut, oder? Also ist immer noch dran und von vorher extrem hochbezahlter und leistungsorientierter Job jetzt immer mehr einfach sich aufbauen, was ganz Einfaches zu machen. Aber das ist ein sehr langer Prozess. Aber die wird ständig geplagt von diesen Dingen. Also wenn wir zusammen arbeiten, kommen immer wieder diese Dinge. Ja, ich habe überhaupt nichts geschafft, mein Leben ist völlig, ich bin totale Versagerin und jetzt bin ich so alt und habe gar nichts und stehe vor einem Scherbenhaufen. Diese ganzen Geschichten. Aber das ist ja, worum geht es denn eigentlich im Leben? Geht es darum, dass wir irgendwas aufbauen und irgendwie jemandem beweisen, was wir sind? Gibt es irgendjemand, der am Schluss auf dem Sterbebett sagt, ach, hätte ich doch noch mehr Reichtümer angehäuft, ach, hätte ich doch noch mehr gute Autos und hätte ich noch mehr gearbeitet? Gibt es irgendjemanden? Ich glaube nicht.
Ja.
Die meisten sagen dann, wenn sie sagen, ach, hätte ich doch mehr Zeit für das genommen, was mir wirklich wichtig ist und für meine Liebsten und so. Also ich glaube, das zu sehen, was ist wirklich wichtig und schön für mich? Und auch hier, ich bin gar nicht glücklich, ich weiß auch viele Leute, die in Schwierigkeiten reinkommen und Depressionen, und man muss sehen, dass Burnout sehr oft mit einer Depression einhergeht.
Das hast du vorher sehen. Schon erwähnt, ja, also genau, das finde ich einen wichtigen Aspekt.
Früher wurde es oft auch als eine Erschöpfungsdepression bezeichnet, also und oft ist es auch ursächlich vorher schon da. Aber das Medizinische, wenn ich es hier, da bin ich kein Fachmann natürlich, aber man muss einfach sehen, das ist oft da, man muss das auch anschauen, wo kommt das her, oder? Also wirklich auch psychotherapeutisch das abklären und auch hier muss man natürlich selber was tun und es ist auch hier wieder eine Chance, um aus alten Mustern rauszukommen und vielleicht wirklich etwas zu finden, was einen glücklicher macht, aber wie bei allen, sage ich jetzt mal, psychischen Erkrankungen, und ich möchte ganz kurz was sagen, psychische Erkrankungen, das hat immer noch so einen schlechten Ruf. Ah, ich bin psychisch krank. Wir müssen uns einfach klar sein, dass es gibt jetzt verschiedene Zahlen, aber die eine in Deutschland gemachte Untersuchung spricht von 70%, der andere, die ich letztens gehört habe, von 80%. Also 70-80% der Menschen werden einmal in ihrem Leben mindestens psychisch krank. Und das heißt nicht einfach nur mal ein paar depressive Tage, eine depressive Verstimmung, richtig psychisch krank.
70-80%?
Ja, also die Chance, dass es dich und mich trifft, ist sehr hoch. Es ist eher erstaunlich, wenn es uns nicht trifft. Es ist was Normales. Es ist einfach, das gibt's.
Ja, ja, anhand der vielen Lebenskrisen, die einem auf dem Weg begegnen, ist es wahrscheinlich auch total erwartbar. Ja. Also,
Und manchmal weiß man auch nicht nur, woher es kommt. Man kann auch nicht immer alles reduzieren auf, manchmal ist es einfach vielleicht, ist es geheimnisvoll, woher es kommt. Man kann nicht immer sagen, das und das ist die Ursache. Aber einfach nur so zu wissen, wenn wir sowas haben, das ist auch ganz normal. Es ist sehr, sehr, sehr schade und traurig, dass es immer noch mit so einem Stigma belegt ist, oder? Das ist immer noch so als was, wow, das darf man nicht sagen. Nee, ja. Das ist ganz normal. Das ist wie Leute halt eine Grippe kriegen oder einen Tumor oder
ja.
so.
Ja.
Oder da sagt man auch nicht niemandem, ja. Und die Leute tendieren dann dazu, ja, du musst es halt einfach mal positiver sehen. All diese ganzen Geschichten, oder? Und das hilft gar nichts. Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn du einem Krebskranken sagst, ja, jetzt hör doch einfach mal auf mit dieser Zellteilung. Mhm. Oder? Das ist ja auch, sagt man auch niemanden. Ja. Das ist, ich denke, das ist ganz wichtig. Und jetzt gerade bei Burnout muss man dann auch ein bisschen aufpassen, weil diese Muster, die liegen tief. Und jetzt jemandem zu sagen, ja, mach doch einfach mal und du musst halt einfach mal mehr auf dich selber schauen und so. Und ich möchte ja auch noch ein Beispiel sagen von einem Klienten, der wirklich auch ein zweites Burnout hatte, und das ging dann sehr lange. Das dauerte dann sehr lange und hat sich aber sehr viel gemacht und also wirklich sehr viel gearbeitet. War auch in der Führungsposition immer schon. Zwar jemand, der sich sehr für Meditation und der hat sich sehr für Meditation und diese Geschichten interessiert, für Qigong und so weiter, aber war auch gleichzeitig auch sehr wirtschaftlich erfolgreich also hat so mittleren Management gearbeitet bei einer mittleren Firma und war da sehr erfolgreich und konnte die Stelle auch behalten, hat dann langsam angefangen, nach Monaten 20% wieder, 40%.
Nach dem ersten Burnout
nach dem
quasi.
Zweiten
dann. Schon, nach dem zweiten schon.
Ne, der dann länger dauerte. Der erste war eher kurz, den hat sie eben auch, hat er auch nicht richtig auskuriert, oder? Sondern ist irgendwie so ein bisschen konnte es relativ schnell wieder erholen und dann ist er irgendwo halt wieder relativ schnell in die Mühle gekommen und hat dann, ich weiß nicht mehr, nach paar Jahren wirklich dann einen tiefen zweiten gekriegt. Und das hat dann wirklich sehr lange gedauert. Und dann langsam wieder aufgebaut und so weiter. Und dann irgendwann mal, was so bei 40% war und dann Richtung 60% gehen wollte, habe ich dann also gefragt, ja, sag mal, willst du das wirklich jetzt nochmal tun? Willst du wirklich jetzt hier nochmal in das Gleiche reinkommen? Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, wenn ich jetzt noch mich in eine untergeordnete Stellung nehme, also keine Kaderstelle mehr einnehme, das zerstört mein Selbstwertgefühl und das ist auch ganz wichtig. Und da muss ich sagen, ja, das stimmt, da hat was. Also man kann ja auch nicht, okay, man kann sagen, dass das Selbstwertgefühl mit der beruflichen Position zu tun hat, das ist natürlich, das sollte ja eigentlich nicht sein im Idealfall. Aber wir können auch nicht einfach alles löschen, was da ist, sofort. Das dauert sehr lange, solche Prägungen zu löschen und wenn es überhaupt möglich ist oder die ein bisschen zu überwinden. Also es ist sicher sinnvoller, da einen Weg zu finden. Und da haben wir auch dann zusammen auch darüber geschaut, gibt es dann einen anderen Weg? Und tatsächlich hat er sich dann auch gezeigt, also in der Firma halt eine andere Position einzunehmen, die dann mehr beratend ist und nicht mehr selber an das Tagesgeschäft, wo immer regelmäßig Leistung reinkommen muss und der Umsatz gesteigert werden muss und die Kunden irgendwie zufrieden sein müssen, sondern mehr in einer übergeordneten, beratenden Funktion ist und hat dort jetzt eine Lösung gefunden oder ist immer noch dran, die aufzubauen, die es tatsächlich besser ist und auch nicht mehr diesen Stress macht und trotzdem nicht dieses totale Versagensgefühl bringt. Also ich denke, das ist halt immer sehr individuell. Manche können wirklich sagen, nee, es ist für mich jetzt gut, wie die erste Klientin, von der ich gesprochen habe, die wirklich früher mit einem, weiß ich was, 100.000 Euro Schlitten rumgefahren ist und jetzt mit irgendeinem 20-jährigen VW Golf rumfährt und das wirklich überwunden hat, zumindest nicht mehr so im Griff dieser Prägung ist, oder? Und ich denke, da müssen wir alle, oder da muss man in jedem Fall einen eigenen Weg finden. Und man kann nicht einfach sagen, es gibt keine leichten Lösungen.
Ja, ja.
Ja, was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor wir dann hier zum Ende kommen, ist, wenn wir einen zweiten Burnout haben. Vieles was von dem, was wir jetzt gesprochen haben, finde ich, gilt auch ganz allgemein, um zu schauen. Also natürlich wäre es gut präventiv, bevor wir überhaupt in den ersten Burnout kommen, wenn wir also wirklich so merken, es stimmt nicht, diese Veränderungen durchzuführen. Das wäre natürlich immer optimal. Also, weil das ist immer eine Erschöpfung, die aus TCM-Sicht die Lebensenergie sehr schwächt, oder? Und die können wir wieder aufbauen, aber trotzdem schwächt es insgesamt den Organismus auch andauernd. Deshalb ist es schon gut, da vorzubeugen. Und natürlich all das könnte man auch anwenden, bevor es soweit ist. Wenn wir merken, erst Alarmzeichen von ständiger Müdigkeit, Überreizheit merken, dass wir dann wirklich uns überlegen, wie kann ich mein Leben so gestalten. Das war das, was wir letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen haben. Wenn wir dann aber so weit sind, eben, dass wir einen haben, ganz wichtig, das medizinisch ist, schauen, dass wir nicht in einen zweiten reinkommen oder wenn dann das doch halt passiert, unbedingt schauen, dass wir dann wirklich etwas verändern und uns lange Zeit lassen und dann ist halt alles andere auch nicht so wichtig. Da müssen wir halt in ein kleineres Haus ziehen und da müssen wir halt einfach unsere Ansprüche reduzieren, weil das macht uns ja, das wissen wir auch, das macht uns nicht glücklich. Wir können in einer 12-Zimmer-Villa wohnen, das macht uns nicht glücklicher, als wenn wir in einer 3-Zimmer-Wohnung wohnen. Das ist kein Unterschied, letztendlich für das Glück. Ich glaube, ich kenne niemanden bis jetzt und ich habe selber diese Erfahrung gemacht, die das wirklich eine tiefe Veränderung im Inneren gebracht hat, so was Äußeres. Mhm. Ob du ein teures Auto fährst oder ein günstiges, altes, das spielt keine Rolle.
Ja, ja, und das Leben, also sobald der erste Burnout da ist, ist es ja ein absolutes Warnzeichen, genau. Um zu sagen, hallo, du bist auf dem Weg, der dich erschöpft, nicht erfüllt. Du solltest hinschauen und wenn man sich genau diese Fragen stellt, was bin ich denn bereit, alles zu verändern? Ja, also am Ende denke ich mir, eigentlich muss man bereit sein, an dem Punkt wirklich so viel wie möglich zu verändern, weil es kann ja tatsächlich auch bedeuten, ich werde nie wieder in meine Arbeit zurückkehren können. Ich bleibe arbeitsunfähig und bin vielleicht, bekomme dann Invalidenrente und Arbeitsunfähigkeitszuschüsse oder was es da alles gibt. Aber es kann ja sein, ich kehre tatsächlich nicht mehr zurück. Und ich glaube, dieses Ergebnis muss man als Folge dieses Krankheitsbildes auch vor Augen haben, dass es eben, also das bedeutet Alarmstufe Rot für mich, ich muss jetzt bereit sein, so viel wie möglich zu ändern, um da nicht hinzukommen, weil was bringt es mir jetzt nochmal zurückzukehren, 20%, 40% nochmal in meine Führungsposition, wenn es dann bedeuten kann, dass ich ganz weg vom Fenster bin. Also das kann es ja nicht sein. Diese realistische Sichtweise auf das, was es mit sich bringt, die muss man irgendwann wirklich erkennen.
Absolut, und ich habe da auch Leute erlebt, die ich mehr aus dem weiteren Umfeld kannte, die wirklich nicht mehr zurückgekommen sind, also die nachher einfach arbeitsunfähig geblieben sind. Oder eine andere Auswirkung, und da ist etwas, was ich aus der Praxis wieder kenne, von Klienten, den ich hatte, ist, dass wir einfach körperlich krank werden, weil aus TCM-Sicht, also die traditionelle chinesische Medizin sagt natürlich, dass der Geist einen ganz starken Einfluss auf die Energie hat. Und hier ist ja beides zusammen, Geist und Energie, Lebenskraft. Das ist beides hier ganz wichtig, oder? Eben die depressive Seite oder ja überhaupt geistige Seite und dann der Mangel an Energie. Das ist beides, das prägt dieses Thema natürlich ganz zentral. Und das wiederum, die beiden verändern den Körper. Und deshalb ist es aus TCM-Sicht auch sehr oft eine Ursache von körperlichen Erkrankungen. Das ist natürlich wissenschaftlich und der wissenschaftlich ausgerichteten Medizin so nicht bewiesen, aber ich kenne auch viele SchulmedizinerInnen, die da einen Zusammenhang durchaus aus der Erfahrung erkennen. Wir wollen nicht in die Situation kommen, die ich mal erlebt habe, dass mir ein Klient, der schon über Jahre immer wieder mal bei mir war und immer wieder eigentlich was ändern wollte, aber immer in einem Großkonzern arbeitete, wo immer wieder Druck kam, so im Finanzsektor arbeitete und immer wieder Druck kam, jetzt muss das kommen, das, muss das wieder neu machen. Und eigentlich immer wieder aussteigen wollte, auch Pläne hatte, um auszusteigen und sogar schon Weiterbildung gemacht hat, aber irgendwie das nicht konnte, auch wegen dem Lebensstandard. Also ja, Familie zu Hause, dann später geschieden und viel Alimente zahlen und so weiter. Also der war halt wirklich so in dem gefangen. Ja. Und eben Alimente zahlen auf einem sehr hohen Niveau, weil vorher hat er irgendwie, weiß ich wie viel, verdient, wirklich viel, oder? Und ja, ich kann das jetzt nicht einfach so ändern, wenn ich mich jetzt da selbstständig mache. Und dann kamen Ängste auf und so weiter. Und das ging über Jahre. Und dann habe ich ein paar Monate nichts mehr von ihm gehört. Der kam immer dann wieder, wenn es halt schlimm war. Und dann haben wir was gemacht, dann ging es besser. Und dann hat er halt das Leben nicht geändert und kam dann ein paar Monate später wieder oder ein halbes Jahr später wieder. Dann wieder 10 Sitzungen gemacht, dann ging es wieder besser und so weiter. Und der hat mir dann aus der Klinik angerufen und hat gesagt, jetzt bin ich hier und hatte eine wirklich schwere medizinische Diagnose. Hatte eine schwere, eigentlich unheilbare Krankheit dann erwischt. Und er hat mir wirklich mit folgenden Worten das gesagt. Er hat gesagt, jetzt wollte ich jahrelang wollte ich was ändern und ich habe es nicht geschafft und jetzt zwingt mich mein Körper dazu. Und ich meine, in diese Situation wollen wir nicht kommen. Die Good News, wenn ich diese Geschichte erzähle, ist, er hat tatsächlich viel geändert. Es ist ein paar Jahre her und hat tatsächlich jetzt was verändert. Hat sich nicht ganz von dieser Krankheit erholt, aber die ist so weit stabil, dass sie ihn nicht umbringt und hat sein Leben tatsächlich verändert. Aber viele können das dann auch nicht mehr. Also ich denke, das ist ganz wichtig.
Ja. Ja, weil du vorher gesagt hast, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen oder schulmedizinisch nicht erwiesen, aber ich denke mir so ganz logisch gedacht, wenn die Seele nicht glücklich ist, also vom Geist auf die Seele quasi, mein Geist ist krank und damit ist meine Seele höchstwahrscheinlich nicht glücklich und meine Energie ist weg, das heißt, ich fühle mich kraftlos, also dass mich das krank macht, das muss ja eigentlich jedem offensichtlich sein, da finde ich, braucht es irgendwie auch keinen wissenschaftlichen Nachweis, weil das sieht man ja den Menschen auch einfach an, das ist nicht die Richtung, in die du gehen sollst und die dich lebendig, fröhlich und ja, in deinem Lebenssaft hält, das ist…
So ist es. Ja, das denke ich auch. Ja gut, vielleicht noch kurz als Empfehlung. Wir haben ja auch hier schon ein paar Übungen gemacht und ich biete übrigens auch Online-Kurse an, wo man auch mal reinschnuppern könnte oder auch Einzelsitzungen, wenn es um das geht. Also da gibt es ja auch ganz viele einfache Übungen und die eine, die wir schon jetzt ein paar Mal gemacht haben, kurz, ist einfach tief atmen. Wir visualisieren stellen uns vor, da ist ein kleiner Ball, ein Energieball im Unterbauch. Wenn wir einatmen, wird er groß. Wenn wir ausatmen, wird er klein. Und wir sind einfach ein paar Minuten nur bei dem. Alle anderen Gedanken lassen wir kommen und gehen und wir richten uns darauf. Und das schon mal jeden Tag mehrfach zu machen, vielleicht einmal 10 Minuten und 2-3 Mal, 10 Mal, 1 Minute, 2 Minuten zwischendurch, das hilft uns schon sehr. Und dann gibt es natürlich sehr vieles mehr. Achtsamkeit ist auch ein wichtiges Thema, gerade um den Stress zu reduzieren. Und da werden wir in einer nächsten Folge auch drauf kommen, wie das Thema Achtsamkeit, Mindfulness, wie es oft genannt wird, wie wir damit etwas bewirken können. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht ein zu schweres Thema und ich hoffe, dass euch das etwas gebracht hat, auch für euer Leben. Und ja, wie gesagt, bei Fragen oder auch individuellen Wünschen könnt ihr euch gerne an mich wenden über die E-Mail-Adresse oder auch meine Website qigong-basel.ch oder com. Und ich hoffe, dass ihr bald wieder dabei seid. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.